Hi, Bin weg Bouldern ist jetzt auch zu finden bei Mastodon und bei Blue Sky. Falls du dich also außerhalb von Meta-Plattformen über Bin weg Bouldern informieren willst, schau da gerne mal vorbei und folge Bin weg Bouldern. Du kannst aber auch den Bin weg Bouldern Newsletter abonnieren. Auch dann verpasst du keine neue Folge. Den Link zum Newsletter findest du auf binwegbouldern.de.
Kinder, die eh schon mit ihren Eltern klettern, sind bei mir sehr selten. Denn es ist ja wirklich ein Luxus. Und meine Motivation hinter diesen Angeboten ist tatsächlich, das zu öffnen und einen leichten Zugang zu ermöglichen.
Hi und willkommen zu Folge 159 von Bin weg Bouldern. Ich bin Juliane Fritz und zu Gast ist Klettertrainerin Johanna Bäumel. Johanna hat gute Antworten auf die Frage, wie bringt man das Klettern an die Schulen? Wie können gerade Kinder mit Problemen von dem Sport profitieren? Denn Klettern hat ganz tolle Effekte auf Körper und Psyche. Zum Thema therapeutisches Klettern wurde in den letzten Jahren viel geforscht. Aber das Problem ist eben, dass der Klettersport nicht für alle Menschen offen ist, die ihn brauchen könnten. Johanna arbeitet mit in mehreren Projekten. Sie bringt damit das Klettern an die Schulen in Hersbruck, arbeitet dort mit Kindern mit und ohne Beeinträchtigung, mit Kindern, die Probleme im schulischen Alltag haben und so weiter. Und sie möchte uns von ihrer Arbeit erzählen, davon, wie man es schaffen kann, solche Angebote an Schulen aufzubauen, welche Fördermöglichkeiten es dazu gibt, damit so etwas vielleicht auch bald an mehr Schulen in Deutschland möglich ist. Danke, Johanna, dass du dein Wissen mit uns hier im Interview teilst. Bevor es an die Folge geht, möchte ich euch ankündigen, für dieses Interview hier gibt es eine B-Seite. Heißt, ich habe neben diesem Interview noch ein weiteres Interview mit Johanna geführt, denn bei Johanna ist es so wie bei vielen Bin weg Bouldern Gästen. Ich habe bei ihr gemerkt, dass man mit ihr über viele weitere spannende Themen reden könnte. Themen, die aber nicht unbedingt mit dem Klettern zu tun haben. Und weil ich gerne wissen möchte, was Menschen bewegt und warum sie so sind, wie sie sind, möchte ich gerne mit manchen Gästen auch eine B-Seite aufzeichnen. Also ein zweites Gespräch, das kein Kletterthema sein muss. Vorausgesetzt, die Gäste haben Lust darauf. Diese Gespräche sind hörbar für Bin weg Bouldern-Mitglieder bei Steady. Bei Steady kannst du meine Podcast-Arbeit finanziell unterstützen und ab jetzt bekommst du dort eben auch noch eine neue Interviewreihe zu hören, die B-Seiten zu meinen Podcast-Gesprächen. Die B-Seite mit Johanna ist das erste Gespräch in dieser Reihe. Wir reden darin über Achtsamkeit, denn Johanna integriert Achtsamkeit gerne in ihre Arbeit als Trainerin. Und ich wollte von ihr wissen, wie sie persönlich Achtsamkeit lebt und welche Tipps sie hat, wie man Achtsamkeit üben kann. Und ich freue mich auf noch mehr Gespräche dieser Art. Die Themen bei den B-Seiten können sehr vielfältig sein. Ich hatte zum Beispiel schon oft Gäste, die in der Wissenschaft arbeiten und da was Spannendes zu erzählen haben oder die eine interessante Geschichte oder Erfahrung gemacht haben, von der sie erzählen könnten. Also wenn ihr auch Lust habt, bei den Leuten tiefer einzutauchen, dann freue ich mich, wenn ihr bei Steady vorbeischaut. Der Link ist in den Shownotes zu dieser Folge und auf binwegbouldern.de. Und jetzt ab ins Interview mit Johanna. Hallo Johanna.
Hi.
Johanna, ich habe ein bisschen schon mit dir gesprochen und ich finde es schwer zusammenzufassen, was du eigentlich machst, weil du in sehr vielen Projekten drinsteckst, also in so kletterbezogenen Projekten. Eine kurze Zusammenfassung, ja?
Ja, gerne.
Also du arbeitest im Bereich Erlebnispädagogik. Unter dem Namen Climbfulness, achtsam klettern, betreust du Kleingruppen für Kinder mit Lernschwierigkeiten und Neurodiversität. Mit dem DAV Hersbruck und der Klettertherapeutin Helga Münzenberg hast du das Projekt Grenzenlos gegründet. Da arbeitest du mit ihr in einer Förderschule zusammen. Helga kennen die Leute hier auch, weil sie schon im Podcast zu Gast war. Dann zum Thema Klettern und mentale Gesundheit bist du unterwegs bei der Kletterschule Felskopf. Das ist eine Kletterschule, die sich als ganzheitlich versteht und neben den klassischen Angeboten auch einen Fokus auf nachhaltigen Sport, Prävention und Persönlichkeitsentwicklung legt. Ja, und ein Bereich, der in letzter Zeit immer größer geworden ist bei dir, das ist die Arbeit als Klettertrainerin mit Kindern an Schulen. Und lass uns mal direkt mit den Beispielen aus deiner Arbeit an der Schule beginnen, damit wir so eine Vorstellung davon haben, was da eigentlich passiert. Mhm. Es gibt da zum einen diese SAGs an den Schulen. Das sind Sportarbeitsgemeinschaften im Falle von dem, was du machst, mit dem Klettern, Sportarbeitsgemeinschaften. Was steckt hinter diesen SAGs?
Also das bei uns Bayerische Landesamt für Schulsport bietet eben Programm an, welches den Sportvereinen und den Schulen die Kooperation vereinfachen sollen. Und das ist dann eben eine sogenannte Sportarbeitsgemeinschaft und das Projekt läuft auch unter dem Namen Sport nach eins. Es hat viele Vorteile eigentlich für alle Beteiligten. Klar, die Schüler haben ein ergänzendes Sportangebot und können auch ihre Gemeinschaft noch besser ausleben. Die Aktivität steht da im Vordergrund, die Bewegungsfreude und halt, dass sie da auch lernen, wie geklettert und gesichert wird. Und für die Schule ist es so, dass viele das in ihr Profil aufnehmen. Also an unserer Schule wird geklettert oder es wird sogar in einen sportorientierten Ganztag mit eingebunden. Ja, und der Verein, der kann da natürlich das auch zur Talentsichtung nutzen und die Halle ist entsprechend ausgelastet, weil solche Angebote, kommen wir später noch dazu, eben auch oft zu Uhrzeiten stattfinden, wo die Halle gar nicht stark besucht ist, ne?
Ah, totale Win-Win-Situation quasi.
Genau.
Schön. Also du brauchst einen Verein fürs Klettern, du brauchst eine Schule, die Lust hat, da mitzumachen und in ganz Bayern gibt es diese Möglichkeit quasi.
Genau.
Und in deinem Fall ist es der DAV in Hersbruck.
Genau, die Sektion Hersbruck und die Raiffeisen-Kletterwelt Hersbruck ist die Halle, in der ich tätig bin.
Okay. Und kommen dann die Schüler in die Halle oder hat die Schule Klettermöglichkeiten und ihr geht dahin?
Wir nutzen die Halle. Also das sind Schüler von 2 Gymnasien und einer Realschule bei uns am Ort und umliegenden Gegend. Und die kommen direkt nach dem Unterricht zu uns in die Kletterhalle.
Ja. Und auf welche Kinder triffst du da? Was sind das für Leute, mit denen du dann kletterst?
Genau, also wie gerade erwähnt, es sind 2 Gymnasien und eine Realschule aktuell. Mittlerweile haben wir 4 SAGs für diese verschiedenen Schulen. Der Fokus liegt drauf, dass so erstmal ihren Top-Rope-Schein machen, dann ihren Vorstiegsschein. Also es geht darum, dass sie Kletter- und Sicherungsfertigkeiten halt erlernen. Aber wir wollen natürlich, dass sie dann selbstständig klettern können. Und wir nehmen auch mit ihnen an Schulwettkämpfen teil und bereiten die gemeinsam vor. Was mit der einen Schule, mit dem Gymnasium in Hersbruck ein Zukunftsziel ist. Wir wollen gern, dass die auch irgendwann ihr Abi, ihr Sportabi im Klettern absolvieren können, ne? Und dazu ist natürlich eine enge Zusammenarbeit mit den Lehrkräften notwendig. Wir fangen schon gleich mit den 5. Klässlern an. Die können dann jedes Jahr weitermachen, eben mit dem Ziel, irgendwann kannst du in Hersbruck im Klettern Abi machen.
Okay, aber das muss noch aufgebaut werden, ja, die Strukturen dafür.
Genau, also der nächste Schritt nach einer SAG-Gründung ist eine Stützpunktschule. Wir können die Shownotes der Infobroschüre reinpacken. Das ist ein bisschen umfangreich, was das für die Schule bedeutet. Das ermöglicht aber auch den Lehrern, mehr Zeit für so ein Projekt zu bekommen. Das ist schon mal der Hintergrund. Und dass ich eben sowas aufbauen kann. Und mir, warum ich das so gerne unterstütze, ist, weil der Zugang zum Klettern halt für diese Kinder organisatorisch und auch finanziell erleichtert wird, ne? Und das ist auch ein ganz großer Teil der Nachwuchsförderung für den Verein.
Ja. Also das sind dann Kinder, die nicht schon sowieso mit ihren Eltern klettern gehen und das schon kennen, sondern da kommen auch Kinder hin, die das sonst gar nicht ausprobiert haben und vielleicht auch gar nicht die Möglichkeiten hätten.
Ganz genau, wir starten, dieses Jahr waren es tatsächlich 18 absolute Neuanfänger, mich dann auch 2 Trainer von der Jugendabteilung unterstützen mussten, damit wir das irgendwie wuppen könnten, die halt jetzt erstmal, ja, die lernen dann Gurt anziehen, Knoten machen und so, ne? Mhm. Und ein paar Jahre später sind die halt fit und machen beim Schulwettkampf mit und gehen privat klettern, das ist halt die wunderschöne Beobachtung bei den Sachen.
Und ist das nur aufs Klettern bezogen oder geht ihr auch bouldern?
Wir gehen ab und zu auch bouldern, wenn wir irgendwelche Techniksachen einüben oder mal die Zeit dafür da ist, dass wir einfach ein Spiel machen oder sich das auch wünschen. Aber tatsächlich ist der Fokus trotzdem beim Seilklettern. Das liegt auch mit daran, dass die Möglichkeiten beim Seilklettern bei uns im Hersbruck noch größer sind als beim Bouldern. Ja. Wir haben einen Boulderbereich, aber genau.
Was erlebst du mit den Kindern? Also wie sind da so die Reaktionen? Also was sagen sie dir, aber was siehst du auch bei ihnen?
Ja, dadurch, dass wir eben vorrangig Seilklettern gehen, hat das natürlich auch ganz viel mit Verantwortung übernehmen zu tun, dem anderen vertrauen. Da entstehen irgendwie meiner Meinung nach auch wieder neue Freundschaften. Du hast so deine Peer Group in der Schule, aber die gehen vielleicht auch nicht alle mit zum Klettern. Und durch diese SAG lernst du dann auch andere Schüler besser kennen. Und die Entwicklung ist einfach, wie ich es gerade schon gesagt habe, die fangen da an, die hatten noch nie einen Gurt an, können keinen Knoten machen. Und mittlerweile ist es so, dass Kinder aus dieser SAG bei uns schon ausgebildete Jugendleiter sind und selber wieder Schnupperklettern oder so mitgestalten oder anbieten. Und die Entwicklung ist einfach wunderschön für uns zu sehen und auch für den Verein sehr hilfreich.
Ich habe ja in meiner Community nachgefragt, ob es da Leute gibt, die auch Beispiele kennen, wo das Klettern an die Schule gebracht wird. Und genau so, wie du es jetzt beschreibst, für Bayern habe ich von einem Hörer oder Hörerin auch ein Beispiel aus Sachsen bekommen. Ich scroll da mal kurz hin. Ich will es bloß mal beschreiben, um zu zeigen, okay, das ist auch noch woanders möglich. Also eine Hörerin hat von einem Beispiel aus Sachsen geschrieben. Am Dresdner Gymnasium Bürgerwiese gibt es seit August 2019 die Kletterklasse. Einmal die Woche wird vormittags in der vereinseigenen Kletterhalle des Sächsischen Bergsteigerbundes gekraxelt. Dort werden die Schülerinnen und Schüler von einer Trainerin des Bergsteigerbundes angeleitet. Und es gibt über den SBB, also Bergsteigerbund, weitere Angebote, zum Beispiel Bouldern an Kitas. Dahinter stecken auch noch weitere Geldgeber und der DOSB, also der Deutsche Olympische Sportbund. Und es ist ja im Prinzip genau so ein Schema. Also der Sächsische Bergsteigerbund ist ja auch eine Sektion des DAV. Und das heißt, du brauchst eine DAV-Sektion oder vielleicht auch einen ähnlichen Verein, der irgendwie mit dem Klettern zu tun hat, Klettern anbietet, um diese Kooperation hinzukriegen. Meine Frage an dich war, ich weiß nicht, ob du da jetzt noch was rausgefunden hast, kennst du es noch irgendwo anders in Deutschland, dass das so funktioniert?
Also ich habe tatsächlich das Gespräch gesucht mit der LASBO, das ist die Abkürzung. Und die haben mir gesagt, der erste Schritt ist wirklich das Schulamt zu kontaktieren und das jeweils zuständige Kultusministerium, denn es wird solche Angebote geben. Natürlich konnten mir die Bayern jetzt nicht unbedingt Aussage dazu geben, wie es in anderen Ländern ist, nur dass das ganz bestimmt so sein wird.
Ja.
Genau, also wenn jetzt ein Verein oder eine Schule sich für sowas interessiert außerhalb von Bayern, dann war die Info an mich, wäre der erste Schritt, das Schulamt oder das zuständige Kultusministerium zu kontaktieren, um zu erfahren, was es für Strukturen und Programme gibt, damit solche Kooperationen organisiert werden können. Es wird wahrscheinlich immer so sein, dass das eine Art Kooperationsvertrag geschlossen wird zwischen einer Schule und einem Verein. Und es gibt da auch außerhalb Bayerns Möglichkeiten, ich weiß aber nicht genau welche, aber der Schritt ist, wenn jemand da ist, der die Motivation hat, das zu machen, sich da zu informieren und es ist am Anfang ein bisschen Bürokratie, aber normalerweise wird die einem auch ein bisschen erleichtert.
Und wenn jetzt jemand sagt, okay, ich will es versuchen, ich frage aber lieber nochmal Johanna, wie ich das am besten argumentieren kann und so weiter, kann man dich da fragen?
Ja, natürlich. Ich bin sowieso dafür, dass dieser Podcast zum Netzwerken genutzt wird. Das heißt, wenn ihr der Meinung seid, es fehlt etwas ganz Elementares, was ich gesagt habe, oder eine Frage habt, dann bitte kontaktiert mich oder geht mit mir ins Gespräch. Das ist eine große Einladung.
Ja, wunderbar. Das ist jetzt das eine Projekt. Ich habe am Anfang schon gesagt, du steckst in sehr vielen Projekten drin. Eins, es baut sich gerade auch noch sozusagen eins nebenbei auf. Das neue Projekt, das du begleitest, das ist das MUT-Projekt. Das steht für mobiles Unterstützungsteam. Da arbeitest du eins zu eins mit einem Schüler oder einer Schülerin, die ein spezielles Thema hat. Das kann eine Krankheit sein, es kann Mobbing an der Schule sein oder etwas anderes. Kannst du aus diesem Projekt, das MUT-Projekt, etwas erzählen und hast du vielleicht auch Beispiele?
Ja, das ist sehr, sehr spannend, weil das ziemlich neu ist, erst seit November für mich. Es ist so, ich habe dann an der Schule so eine ähnliche Position wie die Jugendsozialarbeiter zum Beispiel. Ich habe keinen Lehrauftrag, sondern ich bin im Duo mit Vornamen mit den Kindern und treffe die Kinder auch nicht unbedingt an der Schule direkt. Das Ziel ist einfach, dass Kinder, die Hilfe brauchen, da Zeit bekommen und einen Raum. außerhalb dieses rein schulischen Kontextes, ja, der irgendwie behaftet sein kann unter Umständen. Und es geht darum, dass die eine schnelle individuelle Zuwendung bekommen. Die Eltern sind auch stark eingebunden. Und aktuell ist unser Fokus ein bisschen auf ein Problem, das seit Corona leider sehr zugenommen hat. Da sprechen wir von Schulabstinenz. Was könnt ihr euch darunter vorstellen? Also das sind Kinder, die haben extrem viele Fehltage. Und oft ist der Grund dahinter eben nicht unbedingt ganz offensichtlich, ne, eine verschleppte Grippe oder sowas, sondern man nimmt an, es verbirgt sich dahinter irgendein emotionales oder soziales Problem. Und diese psychischen Erkrankungen und Verhaltensstörungen, die steigen halt immens an und das macht sich auch in der Schule bemerkbar. Und das Innovative jetzt an diesem Mutprojekt ist der Versuch, dass durch erlebnispädagogische oder Bewegungsangebote neuer Zugang zu diesem Kind oder dem Jugendlichen gefunden wird. Und da spricht man dann von schulischer Resozialisierung, also eine ganz aktive individuelle Begleitung, die irgendwie bewirken soll, dass dieses Kind entweder wieder regelmäßig am Unterricht teilnimmt oder sich auch im Schulalltag wieder wohlfühlt, ne? Ich kann mal so einen Fall fiktiv durchgehen, den wir uns auch bei diesem Projekt überlegt haben, wie könnte das aussehen, ne? Also nehmen wir jetzt an, zum Beispiel, der Schule fällt als allererstes diese extrem vielen Fehltage auf. Da gibt es vielleicht dann sogar eine Attestpflicht und die wird auch erfüllt. Es gibt immer einen Attest vom Arzt, aber irgendwie weiß man nicht so recht, was ist da los. Vielleicht heißt es eine Nahrungsmittelunverträglichkeit oder das Kind hat immer wieder Bauchweh. Und dann fällt vielleicht noch den Lehrern und Schülern auf, irgendwie hat sich das Wesen und das Verhalten von dem Schüler, der Schülerin verändert. Könnte auch sein, die Eltern suchen das Gespräch, aber wissen irgendwie nicht, was ist da gerade los. Allen, die Sorge tragen, ist irgendwie bewusst, es muss unterstützt werden. Natürlich gibt es die Jugendsozialarbeiter und auch die Schulpsychologen, die dann auch da zu Rate gezogen werden. Und mit Mut habe aber ich jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, einfach einen Vormittag mit dem Kind in der Kletterhalle zu verbringen. Und zwar losgelöst von diesem schulischen Setting. Das Kind soll Zeit bekommen, einen Raum bekommen und in der Zeit versuche ich jetzt auch nicht, das Kind auszuhorchen oder unbedingt sofort herauszufinden, was ist da los. Ich bin einfach präsent, ich bin offen, ich bin aufmerksam, ich biete ein Bewegungsangebot an und es soll dem Kind Spaß machen. Ja? Was wir wollen, was bei dem Kind ankommt, ist, hey, wir sehen dich, wir sind da und merken, dass dir gerade irgendwie nicht gut geht. Lass mich dich irgendwie besser kennenlernen, lass mich dich verstehen. Das Konzept dahinter, das nennt sich neue Autorität. Und die Haltung finde ich wunderschön. Also wir begleiten und wir sind präsent in wachsamer Sorge.
Das ist diese Umschreibung von neuer Autorität.
Genau.
Ja.
Da gibt es ganz viele Prinzipien wieder, wie das oft bei so pädagogischen Konzepten ist. Aber die wichtigste und schönste Haltung ist eben das Begleiten von dem Kind und das Präsentsein und einfach zu signalisieren, wir sind in Sorge.
Und was hast du gemerkt, was das auslösen kann in Kindern, so da zu sein?
Also, was natürlich wirkt, ist einfach, dass ihnen Zeit geschenkt wird und jemand die volle Aufmerksamkeit gibt. Denn leider ist das, ob bewusst oder unbewusst, in vielen Familien so nicht mehr da oder nicht mehr möglich. Und die Kinder wollen einfach jemand, der sie sieht, der Zeit für sie hat. Ja. Außerdem sprechen wir bei diesen ganzen bewegungstherapeutischen Angeboten immer von einem psychophysischen Effekt, einer Regulation sowohl von Psyche als auch Physis. Ja. Also verschiedene Ebenen werden durch das zum Beispiel Klettern, eben erreicht, die dem Kind dann helfen können, entweder sich zu öffnen oder was über sich selbst zu erfahren oder was irgendwie umzusetzen.
Und ist das etwas, wo man tatsächlich ein Problem schon löst oder ist es eher so, dass du rausfindest, was steckt dahinter und du kannst dann sagen, okay, das ist das Thema, damit müssten wir jetzt nochmal, weiß ich nicht, in eine andere Therapieform reingehen oder nochmal auf eine andere Art und Weise versuchen, das anzugehen?
Genau, ich bewege mich ja in meiner Arbeit auch gesetzlich immer in der Erlebnispädagogik und nicht in der Therapie.
Ja.
Auch Mut ist keine Therapie, das ist ein Angebot. Und idealerweise finden wir dabei raus, was los ist.
Mhm.
Es kann aber auch schon genügen, einfach zu signalisieren, dass diese Zuwendung da ist und dass man Ansprechpartner ist. Und das wird auf gar keinen Fall die Jugendsozialarbeit oder die Arbeit von Schulpsychologen oder anderen Therapeuten ersetzen. Es ist eine zusätzliche Idee, denn man hat auch gemerkt, dass es gewisse Barriere manchmal gibt bei Kindern und auch Eltern in so einem Gesprächssetting. So, wir setzen uns jetzt mal hin und versuchen rauszufinden, was da eigentlich los ist. Das kann die Eltern erstmal irritieren, weil auch der Eindruck entstehen kann, die meinen, wir machen etwas falsch.
Ja.
Gleichzeitig kann das ja auch das Kind irritieren. Da sitzen jetzt dir zwei, drei Erwachsene entgegen und sagen auf einmal, hey, wie geht's denn dir? Erzähl doch mal. Und in so einem freien Setting ist die Überlegung, dass das einfach geschieht. Mhm, dass das Kind sich öffnet oder einfach spürt, hey, da ist ja jemand, der sich um mich kümmern möchte.
Mhm. Kannst du uns einen Überblick geben, wie groß dieses Thema ist und wie groß dieser Bedarf ist? Also so jetzt aus dem Umkreis, den du kennengelernt hast, eine Schule, kann man da so sagen, okay, da kommen jetzt direkt 10 Fälle auf mich zu, wenn ich die Schule anspreche, oder wie ist es?
Leider muss ich das mit Ja beantworten. Also der Bedarf ist so hoch und auch so unterschiedlich. Also ja, wir haben gesagt, wir wollen uns jetzt ein bisschen drauf konzentrieren, wer fehlt oft zum Beispiel.
Mhm.
Aber gleichzeitig kommen auch sofort das Thema Mobbing oder jemand zieht sich unheimlich zurück. Du merkst bei vielen Mädchen, dass auch so Sozialphobien immer mehr zunehmen. Mädchen hat mir zum Beispiel erzählt, es kommt immer schon eine Stunde früher. Also ich betreue da auch sowas, das nennt sich offener Treff. Das ist gleich schon ab 7 Uhr. Und zu Beginn dachte ich, wer ist denn um 7 Uhr in der Schule?
Mhm.
Turns out, ziemlich viele Kinder, entweder weil sie den Bus so früh nehmen wollen.
Mhm.
Und da wird so ein etwas häuslicher Raum geschaffen, wo die dann nicht einfach in der Aula rumhängen oder sogar draußen, sondern eben bei mir sein können und so ein bisschen erzählen oder nochmal einen Tee kriegen oder vielleicht macht noch jemand seine Hausies. Gleichzeitig wissen die Kinder auch, dass sie mich da finden an 2 Tagen die Woche. Und ein Mädchen erzählte mir zum Beispiel, sie nimmt extra einen Zug früher, weil sie kann nicht mit so vielen Menschen im Zug sein. In der Schule ist schon schwierig und es vermeidet sie dann. Und solche Sachen werden immer mehr. Also durch Corona ist viel passiert, aber auch so, es nimmt einfach Wahnsinn.
Also auch schon ohne Corona gäbe es diese Themen, ne? Also
denke ich
auch,
das
ist einfach mehr geworden, ja.
Sehr viel mehr geworden.
Also das finde ich so eine schlaue Idee und aber auch nicht selbstverständlich, dass es gemacht wird. Also es wäre schön, wenn es sowas häufiger gibt, dass man, es gibt ja so viel nach der Schule Beschäftigungsangebote, aber dass man sagt, es gibt da sogar einen Slot vor der Schule, wo Leute Hilfe bräuchten, war mir jetzt so nicht bewusst, aber leuchtet mir total ein und das ist ja super.
Genau. Das wird tatsächlich auch schon seit ein paar Jahren betrieben, immer durch den Jugendsozialarbeiter. Und da wird manchmal sogar ein Frühstück angeboten. Mhm. Mittags gibt es auch nochmal von 1 auf 2. Und diesen Ort, den suchen auch Kinder auf, die so ein bisschen das Heimliche wollen. Ne?
Ja.
Das sind oft die Jüngeren oder die vielleicht viel allein sind. Genau.
Ja. Kannst du noch kurz etwas zu dir sagen, wie du dich qualifiziert hast? Also was muss man können, was muss man wissen, wie muss man ausgebildet sein, um auf diese Art und Weise mit Kindern zu arbeiten?
Ja, also ganz vorweg, ich bin tatsächlich eine Quereinsteigerin in dem Bereich Erlebnispädagogik, Pädagogik und eben Achtsamkeit und Klettern. Das ist auch mein Aufruf, hab da keine Angst davor, wenn ihr jetzt nicht Sozialpädagogik studiert habt zum Beispiel oder irgendeinen Heilberuf, das kann auch so funktionieren. Ihr bewegt euch dann halt gesetzlich eben nicht im therapeutischen Kontext. Das mag sich vielleicht finanziell auswirken, aber man kann trotzdem viel bewirken, weil selbst wenn es keine Klettertherapie ist, wirkt Klettern therapeutisch, möchte ich so sagen, genau. Ja. Bei mir jetzt, also über die letzten 4 Jahre hinweg, habe ich halt verschiedene Ausbildungen in dem Bereich Klettertrainerin durchlaufen, natürlich erstmal. Und dann kamen so Ausbildungsmodule dazu, therapeutisches Klettern, Erlebnispädagogik, Klettern und Depression, Klettern und Stimmung, Klettern mit Lernschwierigkeiten, Klettern mit ADHS. Und so hat sich das für mich gut zusammengefügt. Es hat mich einfach immer mehr interessiert und ich habe verschiedene Module dazu genommen. Genau, mir ist einfach das so wichtig, dass das Klettern mit seinen vielen Nutzfaktoren irgendwie zugänglich gemacht wird.
Mhm.
Genau, was ich dazu noch sagen möchte, ist, dass dieses, was ich anbiete, eben Erlebnispädagogik ist und keine Therapie, sondern es geht ein bisschen um den Transfer von Klettern auf den Alltag. Das geschieht bei Erwachsenen manchmal bewusst und bei den Kindern eher spielerisch. Und was mir zu helfen scheint, ist auch mein eigenes Gemüt. Die Kinder fühlen sich irgendwie schnell wohl bei mir.
Mhm.
Ich habe selbst als Kind und Jugendlicher erlebt, wie das sich so anfühlen kann, wenn man gerade nicht klarkommt.
Mhm.
Selber nicht weiß, was los ist, vielleicht ein bisschen fehl am Platz sich fühlt und immer wieder aneckt. Und ich versuche mich halt in das Kind hinein zu versetzen. Also ich frage mich, welcher Stress verursacht zum Beispiel gerade dieses Verhalten, ja?
Mhm.
Und kann ich dem Kind irgendwie helfen, sich selber zu regulieren? Es gibt Situationen, die auch mich dann aufregen, ja, wo ich mich vielleicht bewusst fragen muss, okay, kann ich jetzt irgendwie neugierig sein statt verärgert? Kann ich erstmal zuhören, statt gleich zu disziplinieren? Wie kann ich dem Kind irgendwie helfen, sich selber zu beruhigen, statt vielleicht selber impulsiv zu reagieren und das Ganze noch zu befeuern, ja? Und es hilft mir irgendwie nicht nur dieses aktuelle Verhalten zu sehen, besonders wenn das jetzt oppositionell ist, ne? Sondern den Hintergrund und die Ursache finden zu wollen und vor allen Dingen das Potenzial und das Wesen von dem Kind oder Jugendlichen zu schätzen und zu fördern, der da gerade vor mir ist.
Ja, was ich mich auch frage ist, wie finanziert sich jetzt diese Arbeit? Also ich weiß, du hast ja ganz viele verschiedene Projekte, wahrscheinlich finanziert sich das alles unterschiedlich, aber wenn du jetzt zum Beispiel an einer Schule um 7 Uhr morgens bist, ja, mhm. oder in der Halle um 7 Uhr morgens für mhm. Schüler da bist, wer finanziert dich denn da als Trainerin?
Da können wir so die verschiedenen Projekte kurz durchlaufen. Das ist, glaube ich, sinnvoller.
Ja.
Das, was wir als erstes angesprochen hatten, dieses Sport nach eins oder Sportarbeitsgemeinschaften, da ist es so, es kommt ja zu einem Kooperationsvertrag zwischen Schule und Verein. Es gibt dazu jährlich Förderpauschalen und auch so eine Startpauschale. Und gleichzeitig werden auch Eintritte für das Klettern von den Schülern eingenommen. Die sind zwar sehr niedrig, aber decken zum Beispiel das Übungsleiterhonorar, ja.
Mhm.
Und dann zum Beispiel unser Projekt Grenzenlos, wo wir aktuell im Förderschulprojekt waren. Vorher war es hauptsächlich integrativ. Jetzt haben wir versucht, Inklusion und Integration über das Förderschulprojekt auch zusammenzupacken. Da haben wir mit einer Initiative gestartet, die heißt ALM, Alpenleben Menschen vom DRV, wo man Aktionstage durch Fördergelder und dann auch so einen Kickoff sozusagen finanzieren konnten. Für dieses Projekt haben wir sogar einen Preis bekommen. Diese Preisgelder haben uns dann wieder geholfen, Sponsoren zu finden. Wir haben uns weiter mit dem Thema Fördergelder auseinandergesetzt. Und das ist auch was, was ich, glaube ich, jeder Sektion empfehle, dass es eine Person gibt, die sich mal die Mühe macht, dieses Thema Fördergelder anzugehen, ja, weil gerade für die Bereiche Jugendhilfe, Integration, Inklusion gibt es sehr gute Möglichkeiten, aber es erfordert halt ein bisschen Mühe. Erstmal musst du wissen, dass es das gibt und dann ist auch die Bürokratie nicht gerade unerheblich. Und wenn man das so ein bisschen bündeln kann und sagt, hey, der hat da vielleicht eh schon ein gutes Netzwerk, weil er vielleicht bei der Gemeinde arbeitet oder so, ja. Denn es gibt zum Beispiel auch oft Kinderfonds von Gemeinden, die sowas unterstützen möchten, ja. Mhm. Aber das muss man eben erstmal herausfinden. Und wenn eine Person sich damit auseinandersetzt und dann diese Anträge macht und nachverfolgt, dann ist einem Verein sehr geholfen.
Mhm. Ich habe auch letztens gehört von einem Beispiel, wo da jemand meinte, na, die haben dann auch einen Antrag für ein inklusives Projekt gestellt und sie waren so ganz verwundert, wie leicht es ihnen zugesagt wurde,
mhm.
so mit dem Verdacht, dass es einfach nicht viele ausprobieren, weil sie eben die bürokratischen Hürden und sowas scheuen.
Ganz genau, und weil ganz viele auch einfach nicht wissen, dass es diese Fördermöglichkeiten mhm. gibt. Ja, auch hier können wir vielleicht in die Shownotes was reinpacken, was wir genutzt haben. manches ist vielleicht nicht mehr verfügbar, manches gibt's vielleicht noch und gerne auch hier zum Austausch aufrufen.
Ja.
Genau. Und bei dem Mutteam, naja, da ist es so, ich bin tatsächlich vom Schulamt Nürnberger Land für dieses Pilotprojekt angestellt worden. Also mein Arbeitgeber ist die Regierung Mittelfranken.
Okay.
Und natürlich muss die Schule auch Eintritte bezahlen. Und die können dann wieder aus so einem Kinderfonds von Sponsoren, von Fördergeldern oder von Geldern, die die Schule auch zur Verfügung hat, gedeckt werden. Es ist immer so, dass frühzeitig im Jahr solche Budgets festgelegt werden müssen von der Schule. Also im laufenden Schuljahr ist sowas manchmal schwierig. Das ist auch noch ein guter Tipp, da rechtzeitig. Also wenn man jetzt fürs nächste Schuljahr was plant, dann tatsächlich jetzt schon langsam anfangen zu überlegen, wie könnte sich das finanzieren. Und manchmal gibt es auch ansässige Banken oder große Firmen, wie gesagt auch Eltern- oder Schulinitiativen, die sowas gern unterstützen.
Klingt auf jeden Fall nach viel, als ob das sehr weit verzweigt ist und viel Wissen und Netzwerkarbeit bedeutet. Aber genau deshalb ist es ja cool, dass du da viel Erfahrung hast und das gerne weitergeben möchtest.
Ja.
Okay. Was ich noch gerne wissen möchte über deine Arbeit ist, könntest du mir so ein Bild zeichnen, einen Vergleich geben? Wenn ich jetzt zum Beispiel als Mama mit meinem Sohn klettern gehe, dann mache ich das ja eher aus anderen Beweggründen als du, wenn du mit einem Kind in der Schule arbeitest. Wie anders ist dadurch so eine Klettersession von dir mit einem Schulkind im Vergleich zu so einer Freizeitsession in einer Familie? Wie sieht es aus?
Vorweg, Kinder, die eh schon mit ihren Eltern klettern, sind bei mir sehr selten.
Ja.
Denn es ist ja wirklich ein Luxus. Und die Idee oder meine Motivation hinter diesen Angeboten ist tatsächlich, das zu öffnen und einen leichten Zugang zu ermöglichen. Ja, bei den SAGs, da geht es ja darum, dass das jetzt natürlich ein Bewegungs- und Freizeitsangebot ist. Das wäre jetzt im Familiensetting vielleicht auch so. Aber hier geht es dann um die Selbstständigkeit des einzelnen Kindes und zum Beispiel den Zusammenhalt als Schulgemeinschaft oder Klassengemeinschaft oder so. Ja. Und bei den anderen Settings, da ist das Klettern viel mehr ein Medium als der eigentliche Anlass. Also entweder finde ich über das Klettern jetzt einen Zugang zu dem Kind oder wir versuchen ganz konkret beim Klettern was einzuüben, was ihnen dann im Alltag wieder helfen kann. Ne. Kann jetzt auch sein, ich überlege mir im Vorhinein Spiele und Aufgaben und dann merke ich aber, ich muss das Kind erstmal da abholen, wo es gerade ist. Also ich habe jetzt geplant zu klettern oder zu bouldern, aber das steht jetzt erstmal nicht an. Wir müssen 20 Minuten lang was ganz anderes machen, weil gerade irgendein physisches oder emotionales Bedürfnis da ist und irgendwie gestillt werden muss. Ja, und dann habe ich die Möglichkeit und bin dann auch so offen anders, wie wenn jetzt eine Familie mit ihren Kindern vielleicht zum Klettern geht, zu sagen, na, dann machen wir halt erstmal was anderes.
Okay, das heißt, manchmal kann es sein, dass man erstmal im Gespräch bleibt, zum Beispiel.
Genau, oder tatsächlich müssen die erstmal essen und trinken und auf Klo und erzählen, was in der Schule war. Und das kann schon mal dauern, bis die wirklich ankommen. Und ich mache mir dann schon lange nicht mehr diesen Stress zu denken, ich habe mir doch aber für die Stunde heute vorgenommen, sondern ich habe gemerkt, es ist für mich und für die Kinder so viel besser zu gucken, was erstmal da ist. Und wir klettern am Schluss immer.
Ja.
Also bloß, weil ich jetzt diesen Raum schaffe, heißt es nicht, naja, der war jetzt eine Stunde da und es wurde nicht geklettert. Also meiner Erfahrung nach tun wir das trotzdem.
Was ist deine Erfahrung? Was macht den Klettersport zu einem so guten Medium, um Kinder mit Problemen zu erreichen und bei ihnen was zu bewirken?
Das ist einfach, was wir vorhin schon ein bisschen angesprochen haben, dass Psyche und Physis gut reguliert werden können beim Klettern und dass verschiedene Ebenen angesprochen werden, ohne dass wir groß drüber reden. Ja, das passiert einfach beim Klettern selber. Also nehmen wir mal den Bereich Soziales. Jemand lernt zu vertrauen, lernt Verantwortung zu übernehmen. Ja, gerade wenn man jetzt dran denkt, dass die in Seilschaft gehen und sich gegenseitig sichern. Das Gruppenzugehörigkeitsgefühl wird gestärkt. Die können lernen, sich besser anzupassen oder in Kooperation zu sein. Ja, oder kognitiv. Die können lernen, irgendwie Struktur in was reinzubringen oder ihre Planungsfähigkeit zu üben. Ja, und auch ganz, ganz arg, so das Thema Selbstwirksamkeit, das hört sich jetzt bei Kindern vielleicht groß an, aber hey, das Kind soll doch lernen, wie kann ich selber für mich was tun, was hilft mir, ja, was habe ich da zur Verfügung? Oder emotionale Ebene, Selbstsicherheit, Selbstvertrauen. Ja, ich habe ein Erfolgserlebnis, ich werde gelobt, ich merke auf einmal, dass ich hier in was gut bin, ja. Oder die anderen unterstützen mich, weil mir was schwerfällt und gibt sich die Mühe, mir das zu zeigen. Und auch motorisch, also sowohl Kinder, die sehr unruhig sind, als auch Kinder, die eher nicht so in Bewegung kommen und so ein bisschen lethargisch sind, kann geholfen werden, weil sich der Zustand reguliert. Also hyperaktive Kinder, in Anführungszeichen, muss nicht immer mit Diagnose sein, oder wenn die gerade eben in so einem Zustand sind, die kommen eher ein bisschen runter, und lethargische Kinder, die kommen in Bewegung, ne? Und da kommt dann auf einmal eine Spielidee, einfach weil sie in Bewegung kommen. Und das Thema Körperwahrnehmung, alle Kletterer wissen das, dass das ganz automatisch stattfindet.
Was ich gerade noch denke, ist, wie ist es mit Kindern, die gelernt haben, dass Sport etwas ist, wo sie eher versagen, wo sie nicht drin gut sind, die denken, ich kann das eh nicht. Also ich habe es selber auch im Sportunterricht als Kind kennengelernt, dass man sehr schlechtes, negatives Gefühl aufbauen kann für sich und seinen Körper, wenn man diesen Anforderungen, die der Sportunterricht einem vorgibt, irgendwie nicht erfüllen kann. Also ich stelle mir vor, ich weiß nicht genau, wenn es so ein Kletterangebot gegeben hätte, damals in diesem Zustand, in dem ich war, mit meinen Erfahrungen aus dem Sportunterricht, dass ich gesagt hätte, ja, natürlich gehe ich nachmittags noch klettern. Vielleicht hätte ich eher gedacht, nee, nicht schon wieder, wo mir irgendwas abgefordert ist, wo ich irgendwas erfüllen muss, und ich kann das gar nicht. Hast du das Gefühl, dass da auch einige Kinder eigentlich gar nicht ankommen, denen es aber eigentlich helfen würde, weil sie dieses Mindset haben? Oder hast du auch schon erlebt, dass genau diese Kinder dadurch vielleicht auch einen guten Zugang zum Thema Bewegung gefunden haben?
Auf jeden Fall, denn was einfach bei allen diesen Angeboten eine große Rolle spielt, ist Zeit. Die Kinder haben Zeit, um den Knoten zu lernen. Sie haben Zeit, das Sichern zu lernen. Sie haben Zeit, sich an die Höhe zu gewöhnen. Es muss nichts schnell passieren. Die bekommen auch keine Note. Ja? Natürlich ist jetzt so ein 1:1-Angebot nochmal anders wie in der Gruppe, aber es ermöglicht uns einfach, dem Kind diese Zeit zu geben, ja. Und gerade in diesen 1:1-Angeboten, das kann sein, wir machen wochenlang Höhengewöhnung, weil die einfach ein totales Thema haben, sich da in der Höhe reinzusetzen und sich, ja, diese Seil zu belasten, abgelassen zu werden, und dann entstehen da Spiele und so weiter. Also diese sportliche Leistung, die steht nicht im Vordergrund. Es ist auch so, dass bei den Sport nach 1 Angeboten nicht jedes Kind beim Schulwettkampf mitmachen muss. Ja? Da nehme ich mir auch die Freiheit zu gucken, für wen ist das was und für wen ist das eher nichts. Also es kommen Kinder, die sichern unheimlich gern, trauen sich aber nicht in die Höhe. Hey, dann ist es ganz wichtig, das Kind dafür zu loben, dass das so ein guter Sicherer ist. Und ihm irgendwie zu spiegeln, hey, die wollen alle, dass du sie sicherst, weil die wissen, du machst es so gut, ja. Und dann auch so ein bisschen auszutauschen, wer kann was gut, wer braucht wo Hilfe, aber nicht diesen Leistungsfokus. Also in meiner ganzen beruflichen Entwicklung bei Klettern, ja, habe ich eins für mich gemerkt. Ich fühle mich in diesem Leistungsorientierten nicht sehr wohl. Das hat seine Berechtigung, das möchte ich hier nicht absprechen. Aber in meinen Settings, ich nehme da einfach das Gas raus.
Jetzt nochmal so ein kleiner Rückblick auf das, was du schon erlebt hast. Wenn du schaust, was du in den letzten Jahren mit Kindern schon zusammen beim Klettern gemacht hast, was sind so Momente, an die du dich besonders erinnerst, die schön waren?
Ja, natürlich habe ich so meine Herzensmomente, aber was sich immer wieder wiederholt, ist einfach zu beobachten, wie die Stimmung des Kindes oder des Jugendlichen, übrigens auch des Erwachsenen, wir sind ja immer ein bisschen in dem Kinder-Jugend-Setting, sich verändert während so einer Kletterstunde. Es ist echt ganz oft so, dass die gestresst, überdreht, auch lustlos oder so ein bisschen mit getrübter Stimmung ankommen, ja. Und dann ist vielleicht auch der Start holprig, auch für mich. Aber im Laufe der Kletterstunde ist dann vieles einfach vergessen. Also die haben dann doch Lust zu spielen, wir lachen vielleicht mal, es kommt zum Erfolgserlebnis. Genau, und das hat wahrscheinlich den Grund, ja, jemand schenkt ihnen Aufmerksamkeit, aber auch die Bewegung an sich und diese aufrechte Körperhaltung beim Klettern. Eben, ich richte mich auf, ich schaue nach oben, ich komme auf meine Füße, ich schaffe was ganz alleine. Das wirkt natürlich auf die Stimmung ganz, ganz besonders. Und ich freue mich, wenn ich merke, das hilft dem Kind, Selbstvertrauen zu gewinnen. Ich freue mich, wenn es sich ungefragt öffnet und einfach nebenbei so ein bisschen erzählt, was gerade los ist, ob das was Negatives oder Positives ist. Und es kann echt Stunden geben, da starten wir mit, es ist total doof, ich habe überhaupt keine Lust zu klettern, die Mama hat gesagt, ich soll jetzt kommen. Und dann trinkt man erstmal einen Kaba und dann geht's weiter zu, ach, ich merke gerade, ich will es heute doch irgendwie probieren. Und dann werde ich verabschiedet mit Danke, das Klettern hat heute richtig viel Spaß gemacht, bis nächste Woche. So. Und das, ja, das ist doch toll.
Klingt gut. okay, Johanna, wir haben vorhin schon sehr viel darüber geredet, wie sich diese Projekte, in denen du drin bist, aufbauen, was für Beispiele es da gibt. Du hast auch schon, wir haben auch schon darüber geredet, dass es ähnliche Sachen an anderen Schulen gibt. Was kennst du noch für Konzepte, wie man das Thema Klettern an Schulen bringen kann, die du vielleicht noch nicht erwähnt hast?
Was bei uns schon seit Jahren sehr gut läuft, und das ist bestimmt für viele Schulen auch interessant, ist eine Zusammenarbeit mit dem Kreis Jugendring. Der Kreis Jugendring, der kümmert sich bei unserer ansässigen Mittelschule darum, dass attraktive Ganztagesangebote für die Kinder bestehen. Also die können pro Semester wählen, welche Aktion sie gern machen möchten. Also das geht, glaube ich, von Nähen über Kegeln, Kochen zu eben auch Klettern. Weil die Kletterhalle ist direkt neben der Mittelschule. Und so kommt es dazu, dass die in ihrem Ganztagesprogramm zu uns zum Klettern kommen können. Wie gesagt, bei uns ist da der Träger der Kreis Jugendring. Das kann woanders wieder ganz anders sein. Aber als Ganztagesangebot gibt es das eben auch.
Okay. Dann, wir haben ja auch schon gerade eine Anmerkung von der Hörerin mit drin gehabt. Es haben auch noch zwei weitere Leute mir etwas geschrieben und wollten dazu was wissen. Mhm. Und zwar eine Hörerin, die beim Klever Kletterhallenverband arbeitet, die meinte, dass sie auch öfter mal Fragen zum Thema Klettern an Schulen bekommen von Leuten, die wissen wollen, wie geht das. Und sie merkt, ein Problem ist, es ist von Bundesland zu Bundesland verschieden, welche Qualifikation ein Kletterlehrer oder eine Lehrerin haben müsste. An manchen Schulen werden Kletter- oder Boulderwände gebaut, aber dann nutzt sie kaum jemand, weil die Leute nicht die richtige Qualifikation haben oder weil es einzelne Lehrpersonen nicht schaffen, eine ganze Klasse passend zu betreuen. Was sind deine Gedanken dazu, wenn es darum geht, ja, wie kann man es denn umsetzen, wenn man doch so gerne möchte?
Der erste Gedanke ist, dass ihr euch bitte informiert, bevor ihr groß ins Tun kommt. Also hier wird auch wieder das zuständige Kultusministerium euch sagen können, wer ist der Ansprechpartner, wer kann euch genau sagen, welche Ausbildung zum Beispiel in diesem Bundesland notwendig ist, welche Bestimmungen müssen erfüllt sein, zum Beispiel für eine Kletterwand an der Schule und so weiter. Also nicht erst bauen und dann merken, ups, das kann ja jetzt keiner nutzen, sondern vorher informieren. In Bayern ist es tatsächlich so, dass Schulgruppen nur von jemandem mit TrainerInnen-C-Lizenz geleitet werden können. Auch die Lehrer, die müssen nicht das unbedingt über ein DAV oder so machen. Es gibt auch Angebote staatlicher Lehrerfortbildungen, die dann zu dieser Lizenz führen. Da dürfen sich die Lehrkräfte informieren. Und wenn jetzt das über einen Verein laufen soll, dann muss es natürlich einen Kooperationsvertrag geben. Also angenommen, es gibt keinen Lehrer, der so ausgebildet ist, aber es gibt einen Verein, wo diese Trainer da wären, die auch gern so ein Projekt machen möchten, dann muss es natürlich so einen Kooperationsvertrag geben, wie wir es vorhin erwähnt haben bei Sport nach 1. Und wenn das dann mit dem Verein geregelt ist, dann ist es auch kein Problem, so leben wir das, wenn die Gruppe groß ist. Also wir haben hier im Schlüssel höchstens von 1 zu 6, ja. dass dann natürlich ein Trainer C da ist, der verantwortlich ist und gleichzeitig unterstützt vielleicht noch ein Kletterwandbetreuer oder ein Jugendleiter. Mhm. Bei uns ist es auch so, wir haben jedes Jahr ein FSJ im Sport bei uns im Verein, freiwillig soziales Jahr. Und dieser FSJler wird gleich zu Beginn des Jahres ausgebildet zum Jugendleiter Breitensport C und zum Kletterwandbetreuer. Und der unterstützt uns dann bei solchen Sachen auch viel. Da würde ich sogar gern noch einen Aufruf im Sinne unseres Vereins leisten. Also in Bayern gibt es nächstes Jahr keine Abiturienten.
Ja.
Weil wir nicht mehr 12 Jahre Gymnasium haben, sondern wieder 13. Und so ist die Chance für Bewerber aus anderen Bundesländern sehr, sehr hoch. Ich darf mit meinem Ehrenamt Schule und Bildung auch das FSJ anleiten. Und auch so ein Bufdi, also das ist dann Bundesfreiwilligendienst, muss nicht unbedingt ein junger Erwachsener sein. Sondern jemand, der so ein soziales Jahr im Sport mal machen möchte, kann sich bewerben. Und genau, wir bilden gut aus. Das ist der größte Vorteil. Und gleichzeitig dürft ihr natürlich auch all diese tollen Projekte bei uns begleiten und kriegt einen ganz breiten Einblick in, was Klettern alles sein kann. Also von der Leistungsgruppe, die es natürlich auch bei uns in Hersbruck gibt, über Inklusion, Integration, Schulprojekte, Kinderklettern. Genauso im August ist bei uns wieder eine Stelle frei. Und auch der Aufruf, es gibt überhaupt FSJ im Sport. Es gibt FSJ im Sport mit Klettern. Ist nicht so bekannt. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen weiter.
Sehr gut. Also Menschen, die nicht in Bayern wohnen, die da was suchen, jetzt bewerben.
Genau.
Schöne Sache. Dann gab es noch einen Hörer, der hatte gleich ein ganzes Paket an Fragen. Ich glaube, einiges haben wir inzwischen schon beantwortet. Wir schauen da noch mal kurz rein, damit die netten Menschen, die hier auch mal Fragen einsenden, da auch da ihr Gehör finden. Findet die Arbeit, die du machst im Rahmen des Sportunterrichts oder nach den regulären Schulstunden als Wahlfach statt? Es ist ja kein regulärer Sportunterricht, ne? Das kann man freiwillig machen.
Genau, also und überhaupt je nach Projekt, ne? Also Klettern im Ganztag findet am Vormittag statt. Mut findet während der Schule statt und zum Beispiel Sport nach 1, das sagt ja schon der Name, das schließt so an den regulären Unterricht an.
Dann wollte er wissen, ob da gebouldert wird oder am Seil geklettert wird. Du hattest schon gesagt, mehr Klettern am Seil, weniger bouldern. Er wollte noch wissen, ob die eine oder andere Art des Kletterns, also bouldern oder Seilklettern, ob man da bestimmte pädagogische Ziele irgendwie besser vermitteln kann. Also was kann man vielleicht besser durchs Bouldern vermitteln als durch Seilklettern?
Also finde ich schon, dass das beim Seilklettern so ist, dass Vertrauen und Verantwortung noch besser vermittelt werden kann. Vor allem dann, wenn die Kinder anfangen, sich gegenseitig zu sichern. Ne? Mhm. Und meiner Erfahrung nach steigt bei vielen Kindern, die sich zum Beispiel wenig zutrauen, das Selbstvertrauen immens, wenn sie merken, sie dürfen jemanden sichern und jemand vertraut ihnen. Und so ein kleiner Ritterschlag für viele ist, wenn ich dann sage, hey, würdest du mich mal sichern? Dann wachsen die gleich mal ein paar Zentimeter. Das ist schön. Und wenn es jetzt auch so ein Setting ist, wo vielleicht die Kinder nicht unbedingt wahnsinnig sportlich sind, dann habe ich wirklich weniger Sorge, mit denen am Seil zu klettern als beim Bouldern, weil man sich da einfach sehr leicht verletzen kann, wenn die blöd abspringen oder so. Auch durch das Seilsystem, Sicherungssystem kann ich ganz oft auch unterstützen. Wenn jemand Angst hat mit Höhe, dann kann ich einfach durch sehr viel Zug denjenigen immer wieder signalisieren, dass ich da bin. Oder sogar, wenn die noch ein bisschen kleiner sind, ich stoße da dann manchmal auch körperlich ein wenig an meine Grenzen, aber wirklich unterstützen im nach oben kommen. Und das Runterkommen ist natürlich, muss geübt werden. Weit unten erstmal. Wir lassen niemanden erst hochklettern und dann reinsetzen. Ganz blöde Idee. Die trauen sich hochklettern und oben nicht reinsetzen, übt es ganz weit unten. Wichtiger Tipp von mir. Und auch da beim Bouldern, naja, da kann ich jemandem unter Umständen nicht so gut helfen, wieder runterzukommen. Also es kommt ein bisschen drauf an. Wir kombinieren es, aber abhängig von Setting und Kind.
Mhm. Dann war noch die Frage, wenn dieses Schulklettern in einer privaten Halle stattfindet, das ist jetzt bei dir nicht der Fall, aber vielleicht kannst du trotzdem irgendwie einen Input zu diesen Fragen geben. Wie einfach ist es, eine Kooperation mit einer Halle zu ermöglichen? Was sind die größten Hürden und Klärungspunkte? Zum Beispiel, was Kosten für die Nutzung der Halle angeht, Nutzungszeiträume festlegen und vielleicht auch noch, das hat er jetzt nicht gesagt, aber wie ist es eigentlich mit Versicherungsthemen an der Stelle?
Also, solange das eine Schulveranstaltung ist, sind die auch über die Schule versichert. Nutzungszeiträume sind ganz wichtig zu klären. Ihr habt natürlich einen Riesenvorteil, wenn ihr das Argument bringen könnt, in dieser Zeit ist eure Halle nicht genutzt. Die wollen ja, dass die Halle voll ist. Also legt es bewusst vielleicht in eine Zeit, wo eh nicht so viele Leute privat zum Klettern gehen oder eine Halle so leicht sogar für die Öffentlichkeit noch geschlossen ist. Ja? Und bei uns ist es so, dass die Sektion einfach Gemeinnützigkeit, Integration, Inklusion sehr, sehr lebt, auch das Ehrenamt lebt. Und dadurch ist einfach auch so ein ermäßigter Preis für Eintritt und Leihgebühren entstanden, der dann für erlebnispädagogische, therapeutische Angebote, für Schulen und für soziale Einrichtungen gilt, einfach weil man das unterstützen möchte. Mhm. Das gilt es natürlich vorher festzulegen, was sind da für Konditionen da, ja. Mhm. Aber ein gutes Argument ist sicherlich die Hallenauslastung. Mhm.
Dann noch ein interessanter Punkt, was dieser Hörer gefragt hatte. Wie wurde diese Initiative vorm Start oder beim Start von Eltern, von Schülern, von Lehrkräften, vom Direktor etc. betrachtet? Und hat sich diese Perspektive über die Zeit verändert? Also gab es da irgendwie positive oder negative Erfahrungswerte? Ja, wie denken die Leute darüber? Mhm.
Also dieses Ehrenamt, das ich haben darf, Schule und Bildung nennt sich das bei uns, das gibt's nicht umsonst. Wir haben einfach gemerkt, dass am Anfang administrative und Hürden und organisatorischer Aufwand da ist. Es braucht schon jemand, der sich auskennt oder halt sich da informieren möchte, auch Zeit aufwenden kann, damit zum Beispiel Schulen und Vereine und Kletterhallen gut miteinander kooperieren können. Also meiner Erfahrung nach braucht es mindestens einen festen Ansprechpartner im Verein und dann auch in der Schule. Die haben die Motivation, die haben die Affinität zu dem Thema. Und wenn man sich dann noch damit beschäftigt, welche Strukturen und Möglichkeiten gibt es, dann ist meiner Erfahrung nach schon so, dass die Akteure schnell davon überzeugt sind. Denn die Argumente für solche Projekte, die sind ja einschlagend. Also vielleicht wirklich der Tipp, sich ein bisschen was zurechtzulegen, was spricht dafür, dass der Verein das macht, was spricht dafür, dass die Halle das macht, was spricht dafür, dass die Schule das macht, welchen Mehrwert ist da, welche finanziellen Möglichkeiten und dann das Gespräch suchen.
Und wie ist das, wenn man jetzt so merkt, so, bei der Schule denken sie so, ja, brauchen wir das, müssen wir das machen, bringt das was und hat sich das dann irgendwie verändert, dieses Mindset?
Ja, also es ist tatsächlich so, je länger wir das machen und je mehr Schulen das machen, desto mehr Schulen wollen das auch.
Ja.
Es ist ja auch so, dass Klettern mit seinem Mehrwert für Pädagogik, Psyche und so weiter immer mehr bekannt wird. Mhm. Ja, das ist jetzt auch noch nicht seit, 10 Jahren so, dass man sagt, hey, wir könnten den Kindern doch helfen, indem sie klettern gehen. Aber das wird mehr und sammelt durch auch solche Artikel aus Zeitschriften oder so ein Podcast oder ja, den ihr dann auch irgendwie da mit reinpacken könnt. Hey, wenn ihr euch darunter noch nichts vorstellen könnt und euch das jetzt so ein bisschen fremd vorkommt oder was sind denn da die Mehrwerte, schaut euch das an, hört euch das an. Hm. Damit habe ich auch gute Erfahrungen gemacht. Das ist einfach dann auch bildlich für die ist, ne? Also,
ja, verstehe.
Was haben wir davon?
Ich habe jetzt schon ganz viel mitgenommen. Vielleicht gibt es am Schluss noch etwas, was du noch nicht gesagt hast, was du weitergeben möchtest an Menschen, die sich fürs Klettern in Schulen einsetzen möchte. Also gibt es vielleicht Dinge, auf die man achten sollte, wo man jetzt so erstmal gar nicht drauf kommt?
Und das Hauptargument für alle ist, macht unsere Kinder stark. Wir brauchen Nachwuchs. Und zwar in jedem Bereich in unserer Gesellschaft, auch im Sport. Und deswegen sind solche Projekte so wichtig. Informiert euch, vernetzt euch, seid ein bisschen penetrant und auch geduldig. Und ja, lass uns doch ein paar Sachen in die Shownotes nehmen. Mhm. Vielleicht kann ich die eine oder andere Frage beantworten oder krieg selbst noch einen wichtigen Tipp.
Okay, dann machen wir das genau so. Dann nehmen wir das, was du an Material hast, wo man sich weiter belesen kann, in die Shownotes mit rein. Und ich möchte dir ganz doll danken, dass du uns von dieser Arbeit erzählt hast. Das hat mir auch nochmal wirklich eröffnet, wie es funktionieren kann, weil die Frage schon länger in meinem Kopf so schwebt. Was muss eigentlich passieren, damit das offener wird für mehr Menschen und halt auch besonders für Kinder? Danke dir.
Gerne, es freut mich sehr.
Das war Johanna Bäumel im Binweg-Bouldern-Interview. Vielen Dank, Johanna. Und ich bin gespannt, ob mit ihrem Wissen neue Dinge entstehen können in der Szene. Denn ich habe das jetzt schon ein paar Mal erlebt, dass solche Gespräche wie dieses hier so ein paar Steine ins Rollen bringen. Und da freue ich mich sehr drauf. Und ich sage bis zur nächsten Folge. Juliane mein Name und ich bin Binweg-Bouldern.